Wir reden mit dem Stefan Bader über die Reise, die ihr bei uns hier bei Radio Zürichsee gewinnen könnt. Stefan, du bist Klimatologe bei Meteo Schweiz und du kennst die Reise auf Spitzbergen quasi so gut wie dein eigenes Zuhause. Warum denn das?
Das ist eine Region, die einem nicht mehr loslässt. Ich komme selber aus dem Eis, also ich habe Eis studiert in der Schweiz. Ich habe mich mit der Eiszeit beschäftigt, damals an der Universitätszeit. Und seitdem bin ich mit dem Eis sehr vertraut. Und als ich das Angebot bekommen habe, da als Fachbegleiter mitzumachen, habe ich natürlich sofort zugesagt. Es ist eine Region wie auf einem anderen Planet. Also wenn man dort landet, in dieser vereisten Region, sei das in Grönland, sei das in Spitzbergen, hat man das Gefühl, man ist versetzt in eine andere Welt. In eine faszinierende andere Welt, die man sonst eben nicht kennt.
Du machst jetzt schon gerade ein bisschen lustig. Ich würde sagen, wir steigen doch gerade ein und nehmen doch unsere Hörer mal mit auf die Reise. Du kennst dich da ja bestens aus. Und alles startet ja eigentlich mit dem Direktflug mit Edelweiss Air. Und wo geht es denn da an? Wo landen wir da?
Wir landen eigentlich mitten in der Arktis. Und schon der Anflug ist eigentlich ein Genuss. Wir fliegen ja quasi direkt von Zürich über Norwegen und nachher über den Arktischen Ozean auf das Spitzbergen. Und wenn man Glück hat, und das hat man häufig, hat man schön Wetter, wenn man dort hinkommt, vor allem im Süden von Spitzbergen. Und dann kommt man in die vereiste Landschaft hinein. Also in die riesigen, flächigen Gletscher, die da in die Fjorde runtergehen oder ganz ins Meer raus und landet dann an den Gletscher entlang in so einen Fjord hinein. Man kommt also von den vereisten Bergen oben runter in ein Tal. Und am Ende von dem Fjord landet man dann, also es ist wirklich pittoresk, es ist faszinierend, was da passiert mit einem.
Also nicht mit einem internationalen grossen Flughafen dort, sondern eher klein, aber fein.
Das ist ganz ein munziger Flughafen, wenn man das da so darf sagen. Es haben also knapp etwa 2 oder maximal 3 Flügerplatz dort von einer normalen Größe. Wir haben immer eine kleinere Ausführung, das ist auch mit der A320. Wo dann immer kleiner ist. Und dann hat man eine Lande- oder eine Startbahn und dann wird man auf einen kleinen Abstellplatz gefahren. Man geht dann über den Flugplatz zu Fuß rein ins Gebäude. Ein kleines Gebäude, eins, so ein Band, wo dann das Gepäck kommt. Also alles sehr familiär, sehr klein und überschaubar. Man ist sofort ein bisschen daheim. Und ich habe das Gefühl, wenn ich dort lande, ich komme wieder heim. Das ist eine interessante Empfindung, die ich sonst eigentlich nicht so habe.
Sehr heimelig also. Ja, dann ist man da gelandet und wie kommt man dann zum Schiff? Also unterwegs sind wir ja auf dieser Reise dann mit dem Schiff.
Genau, das ist ganz einfach. Es ist dann vor dem Gebäude, steht ein Zielter von Bus, je nachdem wie viele Leute das man hat. Die sind entweder angeschrieben oder da wird man abgeholt von Leuten von dort, die einem empfangen und dann tut man das Gepäck verladen. Man hat den schönen Bus und dann rattert man da eine kurze Zeit, das sind etwa 10 Minuten, an den Hafen runter und dort startet das Schiff. Entweder ist es am Hafen selber, wo man direkt reinlaufen kann, aber weil das selten der Fall ist, weil es eben nur einen richtigen Landeplatz hat, steht es dann draussen auf dem Fjord. Und dann hat man bereits erst mal die Möglichkeit, die Zodiac kennenzulernen. Das sind die Schlauchboote mit Aussenbordmotor. Und dann lernt man, wie man eine Schwimmweste anlegt und wie man in das Zodiac richtig einsteigt. Und dann wird man dort rausgefahren und tut dann auf dem Meer umsteigen auf das grosse Schiff. Schon das ist dann ein Erlebnis.
Das klingt ziemlich abenteuerlich schon bis dahin. Eben, man geht weg auf dieser Reise wirklich von den grossen Ballungszentren und von vielen Leuten. Es ist wirklich ein Erlebnis in der Natur. Und eben, es ist ja nicht wirklich eine Kreuzfahrt, es ist eine Expeditionsreise. Du hast es angetönt, nur schon allein, bis man dann auf dem Schiff ist, man wird instruiert etc. Was ist denn eigentlich der Unterschied jetzt von einer schönen Kreuzfahrt und so einer Expeditionsreise, wie wir es jetzt hier auf Spitzbergen machen?
Ja, ich wehre mich immer vehement, wenn die Leute auf mich zukommen und sagen, du gehst wieder auf deine Kreuzfahrten. Es ist wirklich eine Expedition. Also es ist keine Luxusreise und man wird auch körperlich recht gefordert. Wenn wir dann auf dem Schiff sind, ist das eigentlich nur unser Standort, meistens über Nacht oder zum Essen. Und tagsüber sind wir mit diesen Zodiac unterwegs oder sogar am Land. Wir machen etwa 2 bis 3 Anlandungen. Und das ist körperlich recht anstrengend. Man kann also auch wandern. Wir machen dann meistens mehrere Gruppen. Und da erlebt man viel. Auch physisch wird man ein bisschen gefordert. Also von einer Kreuzfahrt ist man da ganz weit weg. Man ist auch in einer kleineren Gruppe. Kreuzfahrtschiff, das sind ja dann Tausende von Leuten, die da um einen herum sind. Und da sind wir irgendwo zwischen 100 oder 150 Leute jetzt. Das ist also recht eine kleine Gruppe. Und es läuft den ganzen Tag etwas. Also wir machen auch Anlandungen zu Nacht um 12 Uhr, wenn wir etwas Schönes haben. Irgendeine grosse Walrossherde. Oder wenn sich irgendwo ein Eisbär plötzlich uns nähert. Da holen wir dann die Leute schon aus dem Schlaf. Weil das ist ja genau das, was die Leute sehen wollen. Also es ist ein Erlebnis. Es ist wirklich eine Outdoor-Erlebnisreise, die einem sehr viel gibt, die man nie mehr so vergisst.
Eben, es ist ein Eintauchen auch in die Natur im höheren Norden. Was muss man sich da darunter vorstellen, wenn man von Natur redet in Spitzbergen?
Es gibt wahrscheinlich keine Region auf der Welt, die so urtümlich ist wie die Arktis oder auch die Antarktis. Die Eislandschaft oder die urchige Felslandschaft, die man rundherum hat, es ist nur 3% bewachsen, das Spitzbergen. Es hat auch schöne Wiesenlandschaften, so alpine Wiesen, aber der ganz grosse Teil ist einfach urtümlich mit Eis und mit Fels, wo wir dann beginnen und wo wir anschauen. Und vor allem, es hat gar nie eine Siedlung. Das Spitzbergen hat 2-3 richtige Siedlungen. Die Bewohner sind irgendwo zwischen 2000 und 3000. Die sind in 2 kleinen oder 3 kleinen Regionen gesammelt. Und wir gehen nach Norden und sind völlig weg von der Zivilisation. Und zwar wirklich völlig. Wir haben keine Verbindung mehr mit dem Handy. Wir sind an einem Ort, wo man keine Übermittlung hat. Das Einzige, was wir haben, ist ein Nottelefon über den Satellit. Und sonst sind wir einfach wirklich draussen. Einmal 10 oder 12 Tage ganz weg, nur auf uns selber gestellt.
Und da ist in dem Fall auch nichts mit Handyempfang oder Fotos heimschicken oder der Frau oder dem Mann noch kurzes SMS machen?
Das ist gar nicht mehr möglich, nein. Also das ist, wenn man wieder in die Zeitungsnähe kommt, dann hört man es einmal, wie die Handy anfangen klicken und machen, weil es dann natürlich wieder Antenne in der Nähe hat. Aber dort, wo wir sind, also einen Tag nach der Abfahrt, sind wir weg vom Empfang und kommen dann vielleicht am letzten Tag wieder in die Region, wo es Antenne hat, wo man kann so Sachen übermitteln. Ja, es ist wirklich das Erlebnis. Man ist wirklich, wie ich gesagt habe, auf einem anderen Planet. Man ist aufeinander angewiesen, auf sich selber gestellt.
Mhm. Wie erlebst denn du den anderen Planet persönlich? Also, was sagst du, wenn dich jemand fragt, was denn die Natur im hohen Norden in Spitzbergen so speziell macht?
Das ist eigentlich das Erlebnis an diesen ursprünglichen natürlichen Phänomenen. Wenn man so einen Gletscher herkommt, wir kennen ja Gletscher auch in der Schweiz, wir sind gut bekannt mit diesen Sachen, aber die Dimensionen sind halt anders. Wenn man an so einen Gletscher herfährt, wo in so einen Fjord reinkommt, 5 Kilometer breite Gletscherfront, irgendwie zwischen 20 und 50 Meter hoch, wo man es vielleicht sogar hört, donnern und krosen, wenn irgendetwas abbricht. Und man kann ganz nahe daher. Dann hat man rundum eine Tierwelt, sehr viele Vögel. Man hat vielleicht noch jemanden, der Walross sich ausruben. Wenn man Glück hat, ein Eisbär, der sich irgendwo herumbewegt. Dann ist das natürlich etwas, wo näher an die Natur fast nicht mehr geht. Das ist das Faszinierende, dass man so nahe an der Natur ist. Sie ist auf der einen Seite sehr abweisend, weil es ja Kälte, Eis und nur Wasser und Fels ist. Auf der anderen Seite hat man unheimlich viel Leben dort. Millionen von Vögeln, die einem immer wieder begleiten und die man sieht. Viele andere Tiere. Es hat 10'000 Rentiere auf dem Spitzbergen. Es hat sehr viele Polarfüchse, die man sieht beim Jagen. Also es ist ein sehr, sehr tiefes Naturerlebnis, das man da mitnimmt.
Es ist auch die Chance, eben mal die Eiswelt und das Polareis hautnah zu erleben. Und eben, wenn man so von Eis und Polar und so weiter redet, dann taucht ja auch schnell einmal der Gedanke wegen dem Klima auf. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch auf dieser Reise oder jetzt gerade du, wo seit mehreren Jahren auch immer wieder so Reisen machst, dass du da auch gewisse Folgen vom Klima kannst beobachten. Oder ja, sieht man da wirklich auf Spitzbergen auch eine Veränderung in Sachen Klima?
Das ist ganz schwierig, um das persönlich so zu erleben. Vieles hat man nur, wenn man nachher nachliest, was ist passiert aufgrund der Messungen. Wenn wir an die Gletscher hingehen, haben wir ja keine Vorstellung, wie die früher ausgesehen haben. Und was man sich auch noch bewusst sein muss, in der Arktis geht das langsamer. Der Verlust vom Eis ist dort in einem kleinen Prozentbereich. Also in den letzten 100 Jahren zum Beispiel hat Spitzbergen nur etwa 13 oder 14% vom Eis verloren. Bei uns in den Alpen sind mehr als 50% vom Eis verloren gegangen. Also wenn man das Klimaänderungserlebnis hat, dann gehen wir gescheiter bei uns in die Alpen und sehen dann, wie viele Flächen da vom Eis freigegeben worden sind. In Spitzberg ist das viel, viel schwieriger. Was man dort allenfalls mitbekommt, wenn einem die Leute das erzählen, zum Beispiel, dass der Eisbär ein Problem wird für die Vögel. Der Eisbär, der weniger jetzt kann auf dem Packeis raus sein kann, weil sich das schnell zurückzieht im Sommer und weniger Möglichkeiten gibt, um einem Eisbär Jagdgründe zu geben, dann bleibt er auf dem Land und fängt da die grossen Vogelkolonien zu plündern. Das tun die Leute feststellen, dass plötzlich die Nester keine Eier mehr haben und so Sachen. Aber das muss man sich erzählen lassen, das kann man selber so nicht erfassen. Sonst müssen wir ja jedes Jahr mehrere Monate dort oben sein und das sich notieren. Also das Klimaänderungserlebnis ist noch schwierig so mitzunehmen. Mhm. Aber mir kommt es natürlich mitteilt über, sechs über uns, Fachbegleiter, oder sechs über Leute, die einem das dort allenfalls erzählen, was sie für Beobachtungen machen. weil sie dort länger schon leben.
Mhm. Also du persönlich erkennst schon auch gewisse Veränderungen, jetzt auch als Fachmann und als jemand, der schon mehrfach dort war, jetzt sagen wir bezogen aufs Eis oder generell Natur auf Spitzbergen. Erkennst du da gewisse Veränderungen?
Das sind die klassischen Änderungen, die ich den Leuten im Feld aussen erkläre. Wenn man sieht, was der Gletscher freigegeben hat, dann gibt das ganz typische Formen in der Landschaft. Die übrig gebliebenen Moränen zum Beispiel, die schönen Seiten- oder Endmoränen, das ist der frühe Stand vom Gletscher. Und dann sieht man ja unmittelbar hinten dran, wo liegt das Eis heute. Und da sieht man dann, was verloren gegangen ist. Und das kann man dann auch vergleichen, zum Beispiel mit den Alpen. Wenn man sagt, wenn man heute irgendwo bei einem Gletscher steht, an einer Endmoräne, dann sieht man kaum mehr das Eis. Bei uns in der Schweiz zum Beispiel, wenn man an Rhonegletscher denkt, dort unten im Gletscher ist die Endmoräne von 1850 und heute ist sie nicht einmal mehr sichtbar. In Spitzbergen ist das anders. Dort sieht man auch die schönen, freigelegten Endmoränen, aber das Eis ist fast in Schrittnähe. Also man kann dann relativ schnell daran herlaufen und sieht, was da freigegeben worden ist.
Das ist das. Ja, wenn einem das ja reizt, um das eben mal live zu sehen oder eben generell den Norden mal erleben, dann könnte man ja auch theoretisch einfach auf Grönland. Wir gehen aber zusammen auf Spitzbergen. Und was ist jetzt da der Unterschied? Oder warum ist vielleicht auch Spitzbergen spannender als Grönland?
Wenn ich den Leuten empfehle, oder wenn sie mich fragen, wo geht man her, wenn man einmal in die Arktis will, dann empfehle ich Spitzbergen aus dem Grund, weil es ist viel, viel arktischer. In Spitzbergen haben wir zum Beispiel keine grossen Eisberge, die einem den Zugang in die Fjorde zum Beispiel verwehren. In Grönland ist das noch häufiger so, dass man einfach wegen dem Treibeis, wegen der grossen Eisberge nicht hinterkommt an die Gletscherfronten. Und in Spitzbergen ist das meistens frei. Da produzieren wir keine grossen Eisberge, weil die Gletscher in Spitzbergen nicht schwimmen in der Regel, sondern die liegen unten am Boden auf und brechen ab, aber machen keine grossen Eisberge. Ein Gletscher wie in Grönland, der schwimmt, macht riesige Eisberge, die dann wegschwimmen und dann die Einfahrten verstopfen. Und man hat viel, viel mehr Möglichkeiten, als Eis selber herzukommen. In Grönland ist das nur an wenigen Stellen möglich. Das Inland-Eis ist halt dann wirklich im Inland und das ist immer schwierig zu erreichen, so ohne Strassen. Und in Spitzbergen mit dem Schiff können wir in jeden Fjord reinfahren und haben die fantastische Eislandschaft vor uns. Und wenn wir Glück haben, vielleicht vorne dran sogar noch eine schöne Tundralandschaft, ein saftiges Grün, ein paar Tiere, die dort drauf sich erlaben, wie ein Rentier, und hinten dran die felsigen Gebirge und nachher die grossen Gletscher. Das ist einfach unglaublich, der Eindruck, den man da mitnimmt.
Ja, das glaube ich. Ist dann auch die Chance ein bisschen grösser, dass man in Spitzbergen Eisbären sieht, als jetzt zum Beispiel im Grönland?
Das ist viel grösser, die Chance. Erstens haben wir keine Besiedlung. In Grönland haben wir ja die Küste, wo es eben möglich ist, relativ viele Siedlungen von den Inuit. Das war ursprünglich schon so gewesen. Und je grösser die Siedlungen geworden sind in Grönland, umso mehr hat sich der Eisbär zurückgezogen. Da fühlt er sich gestört. In Spitzbergen, außerhalb der Siedlungen, also in 99% vom ganzen Land, ist der Eisbär frei. Er kann sich bewegen, er kann sich gut vermehren. In Spitzbergen ist übrigens die einzige Region, wo er wirklich gut und vollständig geschützt ist. Also dort kommt man Probleme über, wenn man mit einem Eisbären einen Konflikt hat, wo man dann zum Beispiel müsste töten aus Selbstschutz. In Grönland ist das nicht der Fall. Dort haben wir eine gewisse Jagdquote. Das hat der Eisbär auch gemerkt. Dann kommt er natürlich nicht in die Regionen. Und dann in anderen Regionen wie Kanada und Russland wird er eben auch gejagt. In Spitzbergen ist er der Herr und Meister. Er ist am Ende der Nahrungskette, hat keine Angst vor irgendwelchen Finden. Er ist ja der Letzte. Also er ist dort daheim. Er ist der Meister.
Sieht man dann auf dieser Reise live Eisbären?
Das ist etwas, was wir nicht garantieren können. Aber ich kann sagen, die viele Mal, wo ich jetzt schon dort war, wir haben immer gesehen. Wir haben immer Eisbären gesehen und wir haben auch Crews, die sehr gut sind im Aufspüren von Eisbären. Das geht von der Expeditionsleitung auf bis zum Kapitän. Einmal haben wir einen russischen Kapitän gehabt, der war super gut gewesen. Der hat mit seinem riesigen Fernglas da rausgeschaut und hat uns gesagt, ja, dort auf dem Packeis hat es Eisbären. Ich habe durchgeschaut, habe nichts gesehen. Eine Viertelstunde später sind wir da gewesen. Da haben wir sogar ein Päckchen von 3 männlichen Eisbären gehabt, die sich da an einer Robbe erlabt haben, die sie gerade gefangen haben. Also wir sehen, ich habe immer schon gesehen, ich bin noch nie heimgekommen ohne einen Eisbär gesehen. Einmal haben wir sogar Junge gesehen, das war fantastisch. Da sind wir mit einem Schiff an einer Felswand entlang gefahren, oben dran Gletscher und plötzlich treffen wir auf eine Mutter mit 2 Kleinen, die haben da runtergeugt und geschaut, was das für ein seltsames Fahrzeug ist, das da unten kommt. Und dann ist der Kapitän natürlich fantastisch super gewesen. Der hat das Schiff 3-mal gewendet, ist wieder raufgefahren, hat nicht können anhalten wegen der Strömung. Aber dann einfach das Schiff wieder gewendet, nochmal durchgefahren, oben wieder gewendet, wieder zurückgefahren. Und wir haben eine herrliche Sicht auf die beiden Jungen und auf die Mutter. Die Mutter hat das überhaupt nicht interessiert. Die hat dort oben gähnet und die beiden Jungen rundherum geschaut. Es war eine super Sache, wie wir da die Jungmannschaft anschauen konnten. Und sie natürlich uns auch.
Ja, das glaube ich, sieht es wahrscheinlich auch nicht jeden Tag. Es macht auf jeden Fall Hoffnung, dass du jetzt noch nie heimgekommen bist, ohne so einen Eisbär zu sehen haben. Aber eben, wie du gesagt hast, versprechen kann man das nie. Schliesslich ist es ja die Natur. Aber eben, bleiben wir noch schnell beim Eisbär. Wir haben ja vorher schon mal kurz das Klimathema noch angesprochen, bezogen aufs Eis. Man hört es ja immer wieder, bezogen auf Tier. Wie ist denn das mit dem Eisbär? Also inwiefern ist denn auch das Tier vom Klimawandel betroffen?
Der Eisbär ist natürlich vom Klimawandel ebenso betroffen wie alle anderen Lebewesen, die irgendwo abhängig sind von dem Eis. Er jagt ja primär eigentlich auf dem Packeis, also auf dem Meereis, nicht auf dem Gletschereis, sondern auf dem Meereis. Seine Lieblingsspeise sind Robben und Robben tun sich auf dem Meereis ausruben oder haben sogar ihre Jungen darauf, die sie dann füttern aktiv. Und das nutzt der Eisbär. Der Eisbär kann nicht im Wasser jagen, da ist er zu wenig schnell. Aber er ist unheimlich ein guter Taucher, wo er dann plötzlich auftauchen kann und dann so eine Robbe eben von dieser Eisschule oben abholen. Und je weniger Eis das hat, umso mehr hat natürlich der Eisbär Mühe, sich selber zu verpflegen. Er bleibt dann eher am Land und dann hat er massiv Hunger. Der Eisbär ist natürlich gewöhnt an Hunger. Das ist eigentlich sein Lebenszyklus. Im Sommer ist er gewöhnt, dass er mehrere Monate muss Hunger hat. Darum frisst er sich auch unheimlich voll, bis dann das Packeis verschwindet und wartet dann, bis das Packeis zurückkommt. Nur ist die Periode jetzt immer grösser geworden. Das Packeis verschwindet früher, weil es wärmer ist, und es kommt später, weil es eben im Sommer wärmer ist. Und das macht ihm natürlich Mühe. Jetzt müssen wir aber uns bewusst sein, dass das nicht das erste Mal ist, wo er das erlebt. Der Eisbär ist schon mehrere Millionen Jahre alt. Also er hat schon mehrere Warmzeiten mitgemacht. Die ältesten Knochen, die wir haben vom Eisbär, die gefunden wurden, sind etwa 120'000 Jahre alt. Und das war eine Warmzeit gewesen, in selber Zeit. Da hat er also das Problem bereits einmal gehabt. Jetzt kommt aber das Zweite. Wenn der Eisbär sich zurückziehen will, auf all die Inseln, oder auf Grönland, oder sogar auf Asien und Kanada, dann kommen wir ihm wieder in den Weg, weil dort wir schon bereits unsere Siedlungen haben. Und dann sagen wir wieder, oh, der Eisbär ist das Problem, er ist ein Problembär, weil er in die Siedlungen hineingeht. Aber eigentlich sind wir ja das Problem. Also das macht ihm grundsätzlich zu arbeiten. Eine Warmzeit kann er schon überleben, aber dann müssen wir ihm die Freiräume lassen. Mhm. Was ein Eisbär eigentlich noch viel mehr Probleme macht, sind wieder wir, und das ist dann die Geldgier. Der Eisbär wird massiv gejagt. Sein Fell ist ein ganz hoher Wert im Schwarzhandel. In Spitzberg ist er vollständig geschützt. Also dort kann man fast garantiert sicher sein, dass er nicht gefrevelt wird. Also es wird dort kein Wilderei stattfinden. Das wird massiv überwacht. Aber in Grönland wird er gewildert. In Asien, also an der russischen Küste, wird er gewildert. Und selbst in Kanada wird er gewildert. Also da ist eben das Geld im Vordergrund. Und es gibt immer noch Abnehmer, die hohe Preise zahlen für so ein Eisbärenfell. Das ist eigentlich seine primäre Gefahr. Und wenn man jetzt schaut, was da Wilderung um ist, wo man einigermaßen kennt an Zahlen, was da pro Jahr geschossen wird, kann man sich ausrechnen, dass etwa in Mitte von dem Jahrhundert, also so um 2050 rum, haben wir leider keine Eisbären mehr, außer dort wie in Spitzbergen, wo sie noch geschützt sind. Das ist das grosse Problem. Das ist ein viel dramatischer Problem als das Klimaproblem selber. Das geht langsamer. Und dann haben wir noch das drittes Problem, und das ist seine Vergiftung. Der Eisbär ist ja am Schluss von der Nahrungskette. Der isst also das, was aus dem Meer er kann schöpfen. Und je mehr Gift im Meer drin ist, wo in die Fische hineingeht, nachher in die Robben, hat er natürlich hoch konzentriert in seiner Nahrung drin. Und man hat schon tote Eisbären gefunden, wo man Immunschwächen festgestellt hat. Also wenn er eine kleine Verletzung hat, bei seinem Jagen zum Beispiel, dann gehen ihm die Wunden nicht mehr zu und dann stirbt er an dem. Also auch dort sind wieder wir die Ursache und nicht die Klimaänderung, sondern wir direkt mit unserem Verhalten, mit der Umwelt, ganz grundsätzlich.
Ja, umso spezieller auch, wenn wir die Tiere wirklich in freier Natur noch dürfen erleben. Auf dieser Expedition ist man ja mit dem Schiff unterwegs. Wie muss man sich das denn vorstellen? Da geht man ja auch an Land. Wie läuft das ab?
Das Schiff selber kann nicht anlanden. Wir haben nur am Anfang den Pier, wo wir können anlanden allenfalls. Und sonst ist immer das Schiff auf dem Ozean raus oder im Fjord, auf dem Fjordwasser. Und dann müssen wir umsteigen. Das passiert auf dem Wasser selber. Die Zodiac-Boote, also die Schlauchboote, haben eine Anlegestelle am Schiff. Entweder ist das eine Plattform, die sehr gut vorbereitet ist, wo die Zodiac können anhalten können. Und dann werden sie auch angebunden. Und man hilft natürlich dann den Leuten in das Zodiac hinein. Oder es hat außen am Schiff einen Steg in eine kleine Plattform. Und dann tut man dort umsteigen. Und das ist schon ein bisschen recht abenteuerlich. Weil das Schiff liegt relativ ruhig im Wasser, aber das Zodiac ist natürlich einem ganzen Wellenschlag ausgesetzt und das geht dann schon ein bisschen auf und ab. Also man merkt, dass man auf dem Meer ist. Und dann geht man da in schneller Fahrt mit dem Zodiac über den Fjorden weg, an die Landestelle, die man ausgesucht hat, und dort anlanden. Und dort steigt man in der Regel im Wasser aus. Also mit Zodiac fährt dann an den Strand mit dem vorderen Teil und man rutscht dann rauf bis an die Spitze von dem Zodiac und tut mit dem Rücken zum Land ins Wasser aussteigen. Darum haben wir auch immer die hohen Stiefel an, damit wir trocken bleiben. Und auch so tun wir wieder einsteigen. Also auch das ist recht abenteuerlich. Und wenn wir dann an Land sind, dann können wir uns mehr oder weniger frei bewegen, weil wir ja geschützt sind von den ersten Leuten, die rausgegangen sind, die dann mit den Waffen uns schützen. Oder auch, wenn wir Gruppen bilden und gehen eine Wanderung machen, sind wir immer vorne und hinten geschützt, dass wir im Notfall wirklich keine Probleme bekommen. Und ich kann sagen, wir haben noch nie so eine direkte Begegnung gehabt. Das wird immer sehr gut vorbereitet. Die Eisbären sind an Land, wenn wir nicht ans Land gehen. Oder wenn wir am Land sind, tun wir vorher sicherstellen, dass keine Eisbären am Land haben. Es ist ja das grösste Landraubtier, das wir haben. 500 Kilo so ein Ausgewachsener, kann auch schwerer sein. Also der hat dann schon noch eine gewisse Macht. Mhm. Und da müssen wir uns eben gut vorsehen.
Ja, das glaube ich, da braucht es eine gewisse Vorbereitung. Eben, ich stelle mir das jetzt ziemlich leer vor, wenn man da an Land kommt, einfach Weiss, Eis, Kalt, Schnee. Wie muss man sich so einen Ausflug auch vorstellen? Also läuft man da einfach einmal durch den Schnee oder wie funktioniert das?
In der Regel sind das die freien Landflächen. Also aufs Eis direkt gehen wir nicht, sondern wir suchen die freien Landflächen aussuchen und dann wird man überrascht, wenn man dann auf diesen Kiesstränden landet, sieht man plötzlich, wie reichhaltig die Vegetation ist. Überall die kleinen Polsterpflänzchen, die man hat. Man hat auch überall Vogelnester. Man muss also aufpassen, dass man dort nicht drauf trampelt. Da wird man auch darauf hingewiesen. Das ist fantastisch. Wir haben schon Pfade gefunden, haben mehrere so schöne Vogelnester gefunden mit Eier drin, wo man können anschauen konnte. Da sieht man mal, wie das ist, wenn so ein Gelege da ist. Oder man hat Vögel, die dann das auch verteidigen, die dann da laut krächzen und uns vertreiben wollen. Auch das ist ein sehr eindrückliches Erlebnis. Aber es ist also nicht einfach leer, sondern es ist mit Leben gefüllt. Sehr viele Pflanzen am Boden, sehr viele Grasarten, sehr viele schöne farbige Blumen. Oder eben die Vogelwelt rundherum. Jede Felsnische wird genutzt von diesen Vögeln für ihr Gelege. Rundum es geht Kreisch und es geht Tobe und die Vögel, die ins Wasser rausgehen, gehen ihre Nahrung holen, zurückkommen, wird zu ihren Jungen füttern. Das ist voll. Die Arktis ist ja eigentlich nur im ersten Blick öd, weil im arktischen Wasser es gibt nie nicht so viel Leben wie im arktischen Wasser, weil wir 24 Stunden Licht. Da wächst das natürlich von der Primärproduktion. Also Algen und Kleinlebewesen sind dort in einer riesen Fülle vorhanden. Darum kommen dann all die Fische. Darum sind die Robben da. Darum kommen auch die Wale, weil dort oben können sie sich verköstigen. Da hat es riesige Mengen von Nahrungsmitteln im Ozean. Das ist ein riesiges Buffet, das die Tiere dann daraus können schöpfen.
Jetzt eben, wir sind ja dann mit dem Schiff MV Hundius unterwegs, aber eben, du hast jetzt so viel ausgeholt und schon können erzählen, es geht ja bei dieser Reise eigentlich gar nicht wirklich gross ums Schiff, oder?
Es geht eigentlich nicht gross ums Schiff. Das Schiff ist eine gute, angenehme Nebenerscheinung. Also es ist quasi wie ein Hotelzimmer, das man mitnimmt. Das ist immer dabei. Man schläft in seiner Kabine, man hat alles dabei und man ist tagsüber entweder auf dem Wasser, am Gletscher oder auf dem Land und erlebt irgendetwas Interessantes, macht eine schöne Beobachtung. Aber das Schiff ist eigentlich nur unseren Unterhalt, dass wir essen können, dass wir schlafen können, in einer bequemen, gut unterhaltenen Umgebung. Es ist fantastisch auf diese Art zu reisen, eben expeditionsartig. Mhm. Man kommt auch gar nicht ohne das Schiff in die Fjorde rein. Man muss ja den Weg zurücklegen, es gibt keine Strassen, das ist gar nicht möglich, man hat ja überall Eis oder Fels. Also ist man auf das Schiff angewiesen. Mhm. Und es gibt unterschiedliche Schiffe. Es gibt solche, die ein bisschen spartanischer sind. Ich habe schon ein umgebautes Kriegsschiff gehabt von der holländischen Marine, wo man zu einem Expeditionsschiff umgebaut hat. Das hat man dann wirklich noch gesehen mit den Metallleitern, wo man auf und ab gestiegen ist. Dann gibt es modernere. Wenn es natürlich neu konstruiert wird, ist es ein bisschen komfortabler. Aber es mangelt daheim nichts. Es ist wirklich, es ist alles da, was man braucht. Es ist immer eine super Crew. Man kann meistens auch auf Kapitänsbrücke rauf. Die erklären dann mal alles oder man kann rausschauen. Das ist alles super eingerichtet. Es ist also für das Erlebnis da, für die Expeditionserlebnis gemacht.
Es gibt auch ab und zu so Angebote auf dem Schiff, oder? Wenn ich das richtig, wenn ich da richtig informiert bin, dass man auch etwas lernen kann oder eben, dass einem Sachen gezeigt werden. Oder, ja, wie sieht das Angebot auch auf dem Schiff aus?
Das ist unser Auftrag als Fachbegleiter, dass wir den Leuten am Abend oder unter Tags, wenn wir zum Beispiel unterwegs sind, wenn das Schiff eine Strecke muss zurücklegen, dann gibt es ein freiwilliges Angebot, wo wir Vorträge halten, irgendwelche spannende Informationen, wo wir vielleicht draussen gerade gesehen haben oder noch werden gesehen, zu irgendeinem Thema, wo im Zusammenhang mit Spitzbergen steht oder mit der Region, wo man dann da gerade tätig ist. Da gibt es ganz verschiedene Themen. Da sind Biologen zum Teil an Bord. Ich mache mir dann die Sachen über den Bär, über Geologie oder über das Eis. Dann haben wir aber auch schon Historiker dabei gehabt, die dann erklärt haben, wie die Polarexpeditionen gelaufen sind, wo die interessanten Punkte sind, wo man dann auch anlaufen und die Reste noch sehen auf Spitzbergen. Das ist dort recht verbreitet. Also da gibt es eine ganz breite Weiterbildungsmöglichkeit, wo man aber freiwillig besuchen kann. Wir haben dann so einen Vortragssaal, wo man das präsentieren kann. Oder es gibt sogar immer mehr auch so Wissenschaftsecken, wo man vielleicht dann gewisse Gesteine oder jemand nimmt eine Wasserprobe und zeigt einem unter dem Mikroskop, was man dort alles für Lebewesen drin hat. Wir haben schon Quallen beobachtet, die wir selber gefangen haben. Und dann natürlich wieder freilassen, wir wollen ja nichts kaputt machen. Also da hat man auch ein Erlebnis am Schiff selber, was dann Weiterbildung oder Ausbildung betrifft. Und die Leute die kommen ja auch wegen dem Wissen. Sie kommen genau wegen dem, weil sie wissen, da kommen sie neben der Reise, neben den eigenen Eindrücken, kommen sie noch Informationen vermittelt über, wo sie nur schwer selber zusammentragen können, weil die Spezialisten eben den Zugang haben zu all diesen Informationen und Daten, die sie dann für die Leute speziell in einfacher Art aufbereiten. Also man ist nicht überfordert, sind also keine Universitätsvorlesungen, sondern sind Vorträge, die allgemein verständlich sind und in der Regel auch sehr packend, dass die Leute mitkommen. Wir sehen es dann auch an den Fragen. Wir werden damit überhäuft von Fragen. Auch wenn man sonst unterwegs ist auf dem Schiff, immer wieder kommen die Leute und wollen das und so wissen. Und mir passiert nichts Besseres als so eine Reise. Ich habe noch nie so interessierte Studenten gehabt an der Universität, wie ich jetzt auf dem Schiff finde. Das ist fantastisch, wie die Leute wissbegierig sind.
Es gibt auch eine Chance, eben das Ganze vollumfänglich zu erleben und auch wirklich so viel wie möglich halt aufzugehen von dem ganzen Erlebnis. Eben, du hast es gesagt, die Reise wird begleitet vom Expeditionsteam, von euren Experten. Und als Gewinner von dieser Reise ist man ja dann da quasi mitten drin. Also wird man da auch geweckt, wenn einmal etwas passiert oder wenn es einen Notfall gibt oder wenn plötzlich ein Tier auftaucht? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also der Notfall als solches ist nicht einmal das Problem, sondern der Notfall ist dann, wenn man etwas ganz Schönes sieht. Ich kann nur sagen, wir sind einmal zwischen den beiden grossen Inseln von Süd nach Nord gefahren. Dort haben wir umkehren, weil das Packis uns den Weg nach Süden versperrt hat. Und da sind wir so langsam gegen Mitternacht gefahren. Die einen Leute sind bereits im Pyjama in dem Bett gewesen. Und dann ist eine riesige Walrossherde plötzlich am Strand gelegen. Und da hat der Kapitän gesagt, das können wir nicht einfach vorbeigehen lassen. Hat das Schiff natürlich gestoppt, alle Zodiac ins Wasser gelassen. Und dann hat man die Leute geweckt und gesagt, hörst Leute, das müssen wir sehen. Und dann sind wir in zwei Gruppen zu diesen Walross gegangen. Da hat man zuerst mal die erste Gruppe rausgelassen, die Hälfte vom ganzen Schiff. Und dann hat man sich langsam diesen Walross angenähert, meistens dann gegen den Wind, das sei eben nicht gespürt. Aber sie sind auch sonst ruhig. Wenn wir uns ganz ruhig verhalten, kümmern die das nicht gross. Und das war ein fantastisches Erlebnis gewesen. Bei Mitternachtssonne, super Wetter. Die 20 oder 30 Walross, die sich dort hin und her bewegt haben, knurrt und brüllt. Der eine war sogar im Wasser, ist dann noch rausgekommen und ist wieder ins Wasser gegangen, um schwimmen. Das kann man natürlich nicht an sich vorbeigehen lassen. Das ist genau das, was man sagt. Wir sind 24 Stunden parat für das Erlebnis. Und die Leute können das mitmachen. Sie müssen natürlich nicht kommen, wenn sie nicht wollen. Aber wir nutzen die Gelegenheit, um den Leuten das so zu zeigen. Und ob das Mitternacht ist oder am Morgen um 2, spielt eigentlich für uns keine Rolle. Schlafen können wir nachher wieder.
Genau, das ist halt eben das Schöne auch an der Natur, oder? Das kann man nicht planen, man muss es dann aufsaugen, wenn die Momente kommen. Und eben, Stefan, also mich hast du schon mehr als lustig gemacht mit all diesen schönen Anekdoten, die du uns da erzählst. Und gleich, wenn jetzt jemand noch nicht so ganz sicher ist, also eigentlich Lust hat auf so eine Expeditionsreise, aber vielleicht gleich noch ein bisschen verunsichert ist, ob das wirklich etwas ist, was würdest du sagen? Warum dürfen wir das auf keinen Fall verpassen?
Es ist ein Eindruck, den man sonst nie haben kann. Also, wenn man auch schon 10 oder 20 Fernsehsendungen gesehen hat über arktische Umgebungen oder so urtümlichen Umgebungen. Einmal gesehen ist besser als 100 Mal erzählt bekommen. Es ist so eine andere Dimension. Es ist so eine Grösse. Es ist auch das Packen vom Klima selber. Also wenn man dort steht, zum Beispiel am Packis und es schneierlet Licht und man hat einen Eisbär auf dem Packis raus, der sich bewegt oder wo sogar etwas frisst. Es ist der Eindruck. Es ist der massive Eindruck, den man hat, den man das Leben lang nie mehr wird vergessen. Und ich sage immer, es ist jeder Franken gut investiert, weil das kommt mir sonst nie mehr so rüber. Das ist, also wer Natur in einer urtümlichen Art kennenlernen will, der muss irgendwann einmal in diese Region kommen, weil sie gibt es fast niemand anders sonst. Und sonst müsst ihr irgendwo auf einen 8000er Berg rauf, und das ist für die meisten Leute nicht möglich. Und da ist es zugänglich. Also wer einigermaßen sich gut kann bewegen und sich das zutraut, in diesen Schiffen sich zu bewegen, sich umzusteigen auf dem Boot draussen. Da haben wir also Leute gehabt, die schon über 80 waren, einigermaßen gut zu Fuß, und die sind begeistert heimgekommen. Es ist alles möglich. Auch am Strand, wenn man die Leute dort ausladen, gibt es drei Gruppen. Eine leichte, die sich unten bewegt, eine mittlere, die halb aufgeht, und vielleicht eine schnelle, die sich mal einen Gipfel dort richtig erklimmen. Also da sind alle Möglichkeiten offen. Es ist für jeden etwas da.
Und wirklich eine einmalige Chance, das einmal Natur einmal zu erleben, du hast es gesagt. Und wenn ihr jetzt auch wollt, die Chance nutzen, dann macht doch mit bei unserem Wettbewerb und meldet euch direkt auf dieser Seite an. Die Anmeldefrist für unseren Wettbewerb läuft noch bis am 24. Juni. Ich würde sagen, anmelden und gewinnen. Wir wünschen euch jetzt schon ganz viel Glück.